Ich bin gerade frisch zurückgekommen aus einer Missionsreise aus Südostasien, bin ein bisschen mehr als 24 Stunden geflogen und gestern Abend hier gelandet und freue mich, hier bei euch zu sein, weil Gottes Gegenwart ist da. Amen. Es ist so, so gut, so, so stark, dass er da ist. Ich grüße euch lieb auch von Christoph. Ein Team ist mit ihm unterwegs woanders. Dann ist unsere Bibelschule, die Audienz, auf Missionsreise. Wir haben uns quasi in der Luft gekreuzt. Und ich möchte euch wirklich einladen, auch für die Audienz, Missionsreise zu beten. Ich selber bin auf dem Hinflug, habe einige hatten ja auch ein bisschen zu kämpfen mit Magen-Darm nach der HSN und habe dann auf über 10.000 Meter Höhe plötzlich, ist es bei mir auch da gewesen, was nicht so schön war im Flieger. Und dann habe ich rumgeschrieben, einige haben gebetet und ich bin dort gelandet, das ging mir richtig dreckig und am Tag drauf ging es mir schon wieder viel besser und konnte am Abend schon mit in ein Gebetshaus fahren und ab da ging es mir einfach wieder gut. Was richtig ein Wunder ist, dass es so schnell ging und es hat einfach mit Gebet zu tun. Genau, ich möchte alle begrüßen, die hier sind, vor Ort, alle am Livestream, aber auch ganz bewusst alle in Marzahn. Toll, dass ihr dabei seid. Wir lieben euch alle. Puh, genau, also, ich war wie gesagt unterwegs und habe mir die Predigt vom letzten Sonntag unterwegs angehört. Es ist eine neue Serie über Gebet. Ein Schwerpunkt von der letzten Woche war, ohne Gebet gibt es keinen Durchbruch. Und wie gesagt, ich habe Gebet erlebt und habe einen Durchbruch erlebt, also Gebet ist richtig gut. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet, so wird euch gegeben werden. Christoph hat gesagt, bittet heißt aitheo griechisch, das heißt leidenschaftlich für etwas zu beten, zu bitten. Wir haben gehört, Gott tut Dinge nicht einfach so, sondern es braucht unser Gebet. Und haben die Einladung gehört, eine eigene Geschichte mit Gebet zu entwickeln. Und ich möchte das heute aufgreifen und möchte eigentlich ins gleiche Horn reinstoßen. Ins gleiche Horn reinstoßen, möchte euch auf meine Reise ins Gebet mit hineinnehmen und möchte auch einige Erkenntnisse von meiner Seite weitergeben. Und ich möchte zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Herrlichkeit hier ist, an diesem Ort. Ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen, im Gebet, dass wir vor dich kommen können und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprichst. Jesu Namen. Genau, ich habe heute keine Folien, weil ich die Predigt erst gestern fertig geschrieben habe im Flieger und keine Zeit hatte, eine Folie zu machen. Habe aber ein Skript, das findet ihr in der App, auf der kreativen App unter Gottesdienst findet ihr das oder unter dem YouTube-Link. Findet ihr das Skript? Ich habe einige Bibelstellen mit aufgeschrieben, damit ihr da nochmal reingehen könnt. Also es lohnt sich, das mitzunehmen, zumal es, wie gesagt, heute keine Folien gibt. Bitte verzeiht. Genau. Mein Gebet oder meine Predigt heute heißt Gebet wirkt. Amen. Gebet wirkt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, als ich Teenager war, habe ich so eine Sache erlebt, die mich sehr berührt hat. Und zwar waren wir mit drei Autos unterwegs, auch so eine Art Sofa, waren unterwegs, vorne ein Auto, in der Mitte ein Auto, hinten ein Auto. Ich saß im mittleren Auto hinten und auf einmal war das Auto vor uns außer Sichtweite. Und ihr kennt es, wenn man so versucht, miteinander zu fahren, das war eine Zeit, wo es noch keine Navis gab, also noch im letzten Jahrhundert oder sogar Jahrtausend. So alt bin ich schon. Und dann habe ich mich umgedreht und das Auto hinter mir war auch weg. Und für mich als Teenager war das eine bedrohliche Lage. Heute denke ich, ja, nicht so schlimm, den Weg findet man. Aber für mich war das, wir wollen doch verbunden sein, wo sind die jetzt? Und dann hatten wir echt eine Gebetszeit dafür. Also wir waren eh die ganze Zeit irgendwie am Beten. Und dann weiß ich, dann habe ich echt dafür gebetet, weil es war für mich eine Herausforderung. Wo sind jetzt die vorne? Wo sind die hinten? Und habe dafür gebetet, Herr, mach doch, dass wir das irgendwie wieder uns finden, dass wir uns nicht verlieren, dass wir den Weg finden, weil der vorne kannte den Weg. Ich bete, ich mache die Augen auf, ich sage Amen. Und in dem Moment, wo ich nach vorne schaue und Amen sage, sehe ich, oh, da vorne taucht das Auto wieder auf am Horizont. Und dann drehe ich mich um in den Rückspiegel oder ich schaue hinten raus und im gleichen Moment war das Auto hinten auch wieder da. Was unlogisch ist, weil wenn wir schneller gefahren wären, hätten wir das Auto vorne aufgeholt. Wenn wir langsamer gefahren wären, hätten wir das Auto hinten gesehen. Aber wir haben beide gleichzeitig zur gleichen Zeit gesehen. Und für mich war das als Teenager ein krasses Wunder. Es war für mich ein Beweis, dass Gott Gebete hört. Amen. Und ich habe damals für mich gesagt, das, was ich jetzt erlebt habe, aufgrund von meinem Gebet, was ich als Teenager gebetet habe, dass das so passiert ist, das reicht. Das reicht aus. Ich brauche keinen Beweis mehr, dass Gott real ist. Das reicht für mich. Ich weiß, dass Gott real ist. Das hat mich so geprägt. Wer ist von euch, sage ich mal, noch nicht, also unter 18 und hat schon mal erlebt, dass er für was gebetet hat? Ich schaue hier in Richtung Jugend, aber auch andere. Und es ist passiert. Guck mal, da sind einige. Wow, das ist so stark. Oder wer von euch, die schon älter sind, haben, bis sie 18 waren, was erlebt im Gebet? Wow. Lass uns doch mal Gott einen Applaus geben. Wisst ihr, es reicht nicht, Geschichten zu hören, wie Jesus blinde Augen sehend gemacht hat. Es reicht nicht zu hören, dass Jesus Tote auferweckt hat vor 2000 Jahren. Das ist gut und schön, aber wir brauchen die Erlebnisse jetzt. Wir brauchen das Erlebnis, dass Gott real ist und wirkt. Amen. Wir brauchen das, dass Gott real ist. Und ich sage euch, Gott ist real. Wir haben das vorhin gesungen. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort. Und wenn wir dich rufen, wenn wir dich anrufen, wirst du dich uns offenbaren. Es geht wirklich darum, dass er da ist und dass er Zeichen und Wunder macht. Und wir brauchen das. Das, was ich damals erlebt habe, war für mich wie so ein Booster. Ich wusste, Gott ist real und es hat mich auf diesen Weg einkatapultiert, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr von Gott weggehen. Er ist real, ich habe ihn erlebt. Es gibt keine Ausrede, ich habe ihn erlebt und es ist so, so, so gut. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis sagen. Wir haben vorhin auch gesungen, dass er Rapha ist, Yahweh Rapha, Gott, der heilt. In dem Land, wo ich war, in Südostasien, habe ich Freunde von mir besucht, die längere Zeit da sind, die verschiedene Werke und Dienste unterstützen. Und unter anderem gehen die regelmäßig in ein Krankenhaus und beten für die Leute. Also Gott hat eine Tür aufgemacht, das ist auch eine Schweizerin vor Ort in dem Land. Und die hat irgendwie Gunst bekommen, dass sie in dem Land, was eigentlich buddhistisch, hinduistisch, animistisch geprägt ist, offiziell ins Krankenhaus gehen darf, von Zimmer zu Zimmer gehen darf und für die Leute beten. Und da sind die Zimmer, müsst ihr euch vorstellen, da ist ein großer Raum, da liegen vielleicht 25 Leute alle im gleichen Raum. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Die Leute müssen sich oft selber versorgen, also da gibt es kein Essen, sondern es sind dann die Angehörigen, die Essen vorbeibringen. Das läuft alles ein bisschen anders. Und die gehen ins Krankenhaus, erzählen von Jesus und beten. Und dann waren sie letzte Woche da, da lag ein Mann, der eigentlich eine OP bräuchte, aber er hat das Geld nicht. Es gibt auch nicht so diese Krankenversicherung, die wir hier haben. Wir sind echt gesegnet mit dem System, was wir hier haben. Das gibt es dort auch nicht. Die müssen das Geld irgendwie aufnehmen, sparen, absparen, wie auch immer. Und der Mann hatte das Geld nicht. Und dann war eine Frau, das ist eine sozusagen Eingeborene, also aus diesem Land, die sagt einfach dann ganz einfach zu ihm, hey, ist doch toll, dass du kein Geld hast zum Operieren, weil jetzt sind wir da und beten für dich und Jesus wird dich heilen. Heute Morgen haben mir meine Freunde, die noch im Land sind, geschrieben, der Mann ist komplett wiederhergestellt und kann morgen nach Hause fahren. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wisst ihr, Gebet wirkt. Und ich habe einige Bibelstellen aufgeschrieben, wenn ihr das Skript seht. Ich gehe jetzt nicht durch jede durch. Ich will sie nur kurz anteasen. Wir sehen von Daniel, der am Hof von Nebukadnezar gedient hat in Babylonien, Daniel hat über eine Sache, die ihn beschäftigt hat, gebetet und gefastet. Und er hat eine Antwort gesucht, hat gebetet und dann heißt es, dass ein Engel zu ihm kam, nämlich der Engel Gabriel. Er kam zu ihm und sagt, Daniel, du Vielgeliebter. Und er sagt zu ihm, Daniel 9, Vers 20. Und Daniel schreibt es selber in seinem Daniel-Buch. Er schreibt, während ich noch betete, rührte mich Gabriel an und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Also während er noch gebetet hat, ist im Raum des Geistes im Himmel etwas passiert, ist dieser mächtige Engel Gabriel losgegangen mit einem Assignment, mit einer Aufgabe. Also in dem Moment, wo Daniel ernsthaft gebetet hat, ist der Engel losgegangen mit der Antwort. Wisst ihr, das ist im Himmel so. Da, wo wir ernsthaft beten, wir haben das letzte Woche gehört, da, wo wir beten, passieren etwas. Da kommen Antworten, die unterwegs sind. Amen? Amen. Wir lesen im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte von Cornelius. Das war ein römischer Hauptmann, der gottesfürchtig war, der gebetet hat. Und hier heißt es, Apostelgeschichte 10, deine Gebete sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Ein Engel kam zu ihm und hat ihm das gesagt. Hat gesagt, deine Gebete wurden bei Gott gehört. Oder wir lesen in Offenbarung von der Szene im Himmel. Wir sehen den Raum, den Thronraum, da wo Gott sitzt auf seinem Thron. Und wir sehen ein Räucheraltar davor. Und das heißt in Offenbarung 8, ab Vers 3, ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hat ein goldenes Räucherfass, ein Fass mit Räucherwerk drin. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben. Warum? Damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar. Also stellt euch mal vor, im Himmel ist ein Altar. Ein Altar ist so ein Gestell, hätte ich fast gesagt, aus Gold, wo oben Opfer dargebracht werden. Und diese Opfer hier, das sind die Gebete. Das sind unsere Gebete, die werden dort im Himmel auf dem Altar dargebracht. Und der Engel bringt dazu Räucherwerk dar. Und dann heißt es, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Wow. Also stellt euch vor, wenn wir als Christen, wir als diejenigen, die wir zu Gott gehören, die wir an ihn glauben, die wir eine Beziehung haben, nicht einfach eine Floskel, nicht einfach eine Form, sondern eine Beziehung haben, wenn wir beten für Dinge, passiert etwas irgendwo im Raum des Geistes, beim Thron Gottes, dass diese Gebete vor ihm sind und dann kommt ein Engel und packt Räucherwerk dazu, um es zu boosten, um das vor Gott zu bringen. Wow. Amen. Wisst ihr, und ich möchte dazu Hebräer 11 dazufügen. In Hebräer 11, er spricht über den Glauben, dieses Kapitel, und da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das macht Sinn, oder? Also wir können nicht einfach zu Gott kommen und beten, ohne an ihn zu glauben. Oder es wäre irgendwie dumm. Also es wäre irgendwie unsinnig, wenn ich nicht an Gott glauben würde und beten würde, das wäre verlorene Zeit irgendwo. Also wenn ich etwas tue, von dem ich gar nicht überzeugt bin, sowas mache ich persönlich zum Beispiel nicht, sondern ich glaube, dass Gott ist und das Schöne ist, es heißt, er wird ein Belohner sein. Und ich möchte uns einladen, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir beten, dass wir wirklich mit diesem Herzen kommen, dass wir wissen, Gott ist ein Belohner. Hey, und wenn du hier bist und merkst, boah, aber mein Gebetsleben, ich bin da gar nicht. Ich merke, ich weiß gar nicht, ob Gott mich hört. Dann sage ich dir, heute ist dein Tag. Gott will dir heute so eine Zuversicht in dein Herzen geben, dass du weißt, mein Gott, mein Vater im Himmel hört mich. Amen. Also mach keine frommen Floskeln. Hör lieber auf damit, sondern schau, dass du es glaubst, dass du es in deinem Herzen hast. Und dann wirst du was erleben. Wisst ihr, es hat mit einer Beziehung zu tun. Wir haben letzte Woche von Christoph gehört, es ist eine Beziehung, die da zugrunde liegt. Gott ist nicht einfach eine Kummernummer, wo ich anrufen kann. Also ich kann schon anrufen und meine Not ihm teilen, aber es ist nicht einfach eine Kummernummer, sondern er ist auch kein Wünsch-dir-was-Automat, sondern er ist ein liebender Vater. Gott ist ein Liebhaber und ein liebender Vater. Und wenn ich das weiß, wenn ich ihn kenne, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe, dann kann ich voller Zuversicht zu ihm kommen und ich weiß, dass er mein Gebet hört. Amen. Ich liebe in Johannes Kapitel 17, im Johannesevangelium, da lesen wir ein Gebet, was Jesus, als er auf dieser Erde war, gebetet hat. Dieses Gebet ist so schön, weil es zeigt uns etwas von dieser Beziehung, die Jesus hatte mit seinem Vater. Es ist eine intime, innige Beziehung zu einem liebenden Vater. Und dieses ist ein Beispiel, was zeigt, wie Jesus mit seinem Vater spricht und es zeugt von diesem Vertrauensverhältnis, wo er sagt, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst und ich möchte uns einladen, dass wir selber da hineinkommen, weil Jesus ist unser Vorbild. Amen. Wenn wir seine Jünger sind, Jünger heißt Schüler, dann heißt es, dass wir werden wollen wie der Meister. Wir wollen so werden. Das heißt, dieser Zugang zu Gott, dem Vater, den Jesus hat, den darfst du, den darf ich haben. Also es geht um diese Beziehung und ich möchte heute etwas dazufügen. Jede Beziehung braucht Zeit. Wusstet ihr das? Jede Beziehung, die du bauen willst, braucht Zeit. Und ich empfinde, ich möchte uns das heute weitergeben. Es ist so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir Zeit finden, dass wir eine Regelmäßigkeit haben, um Gott zu begegnen. Es ist so wichtig, dass wir eine regelmäßige Zeit aussondern in unserem Alltag, um Gott zu begegnen, weil er mit uns eine Beziehung haben will. Es ist nicht nur, dass ich, wenn ich Not habe, komme und sage, oh Gott, bitte, 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 hilf. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Ich darf zu ihm kommen, ja. Aber es ist mehr. Er möchte diese Beziehung zu dir und zu mir etablieren, so wie Jesus es hatte. Ich habe einige Bibelstellen aufgeführt, was heißt, Petrus und Johannes gingen zum Tempel um die neunte Stunde. Es gab also damals in der damaligen Kultur, bei den Juden gab es diese Regelmäßigkeit, in den Tempel zu gehen. Es gab diese Regelmäßigkeit und sie haben nicht einfach gesagt, boah, das ist Religion, sondern nein, sie sind um die neunte Stunde in den Tempel gegangen. Sie haben diese Zeit ausgesondert. Wir lesen von Daniel, wir haben schon gehört von ihm, Daniel, der dreimal am Tag sich die Zeit genommen hat. Er war Minister vom König. Er hat einen hohen Ministerjob gehabt, viel, viel Verantwortung. Aber er hat sich am Morgen, am Mittag und am Abend ganz bewusst Zeit genommen und hat Gott gesucht. Und ich glaube persönlich, das war der Schlüssel von seinem Erfolg. Das war der Schlüssel, warum er von Gott so erhöht werden konnte, weil er sich die Zeit genommen hat. Und wir lesen dann, dass es Feinde gab, die neidisch waren auf ihn, die ein Gesetz konstruiert haben, um ihn zu fällen und haben gesagt, niemand darf während einigen Zeit irgendjemand anderes um etwas bitten, außer den König. Und Daniel hat trotzdem zu Gott gebetet. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das heißt, die erste Gemeinde blieb da drin. Täglich haben sie gebetet, haben sie Zeit gehabt mit Gott. Und es gibt ein interessantes Zitat von unserem Reformator, von Martin Luther. Er wurde mal gefragt, wie er denn so seinen Tag beginnt. Und er hat gesagt, dass er jeden Tag eine Stunde Zeit nimmt, um Gott zu suchen. Dass er sich eine Stunde Zeit nimmt. Und dann wurde gefragt, ja, aber gibt es nicht mal Situationen, wo das nicht klappt? Also wo du irgendwie das nicht machst? Und er hat gesagt, ja, es gibt eine Ausnahme. Und zwar, wenn ich etwas Schwieriges zu tun habe oder ganz viel zu tun habe, dann mache ich eine Ausnahme. Dann nehme ich mir 2 Stunden Zeit. Finde ich gut. Also merk dir, nimm dir jeden Tag eine Stunde Zeit für Gott, außer wenn du viel zu tun hast, dann nimm dir 2. Und es ist wirklich so, ich habe es immer und immer wieder erlebt, auch damals in meiner Selbstständigkeit noch, wenn ich extrem schwierige, komplizierte Sachen zu tun hatte und nicht wusste, wie soll ich anfangen, wenn ich mir die Zeit genommen habe, und ich muss gestehen, ich habe es nicht immer gemacht, aber wenn ich mir die Zeit genommen habe, gesagt, Gott, ich brauche dich jetzt, und dann alle Ängste, alles weg, alle Sorgen weg und dann wirklich in diese Gegenwart eingetaucht bin, ohne Stoppuhr. Einfach eine freie Zeit mit ihm. 1-2 Stunden. Dann kamen die besten Impulse hinterher und der Tag lief so geschmiert. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Genau, also dieses Zeit sich freischaffen, um Gott zu begegnen, ist so, so wichtig, ihn zu suchen. Und wisst ihr, in dieser schnelllebigen Zeit heute ist es nicht einfach, ich weiß. Es ist nicht einfach, deswegen finde deinen Weg. Ich habe zum Beispiel von einer Mama gehört, die immer, wenn sie sich diese Zeit nehmen will, einfach die Schürze über den Kopf zieht. Und die Kinder wussten dann, wenn die Mama die Schürze über den Kopf hat, dann hat sie ihre private Zeit mit Gott und haben sie in Ruhe gelassen. Also es gibt Wege, wie man das finden kann. Übrigens, die Juden haben ja auch diese Gebetsschäler, das ist sowas Ähnliches. Sind sie auch in diesem, wie so ein Zelt. Manchmal hilft es. Wir haben im Gebetshaus auch so einen Schal. Den nehme ich manchmal auch, wenn ich im Gebetshaus bin. Dann bin ich wie so abgeschottet und bin alleine mit Gott. Also such einen Weg, wo du weißt, dass du zu ihm kommen kannst. Und wenn du dann im Alltag bist und Gott kennst und ihn immer mehr kennenlernst, dann merkst du auch, wie er zu dir spricht. Du bist mit ihm unterwegs als Sohn und als Tochter, lernst seine Stimme kennen und er kann dir Dinge anvertrauen. Und ich möchte auf einen dritten Punkt gehen, und zwar aus dieser Beziehung hinaus wächst Autorität. Es wächst Autorität. Ich möchte euch ein Beispiel geben oder einige Beispiele. Wie gesagt, ich bin gestern aus Südostasien zurückgeflogen über Helsinki und dann zurück nach Berlin. Und von Helsinki habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar war ich 2012 beruflich bei einem Kunden in Finnland und bin auf dem Rückflug, habe ich so ein Stopover gemacht, weil ich mir mal die Stadt anschauen wollte und habe dann dort übernachtet in der Jugendherberge, die war damals, oder die ist dort im Olympiastadion, haben sie einen Teil als Jugendherberge eingerichtet, habe dort übernachtet und bin dann abends, das war im Sommer, noch spazieren gegangen, also Mittsommer, das heißt um Mitternacht schien noch die Sonne, es war richtig cool und war so spazieren und habe mit Gott geredet und es war so, dass ich in dieser Woche, wo ich beim Kunden war, einiges mitbekommen habe, was in Finnland war. Also auch an Geschichte, auch im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus von unserer Geschichte, wo die Finnen so ein bisschen mit connected haben, wo ich gemerkt habe, oh, das sind einige Stories, die noch nicht aufgearbeitet sind, die nicht cool sind. Ein Kunde, mit dem ich zu tun hatte, hat mir von seinem persönlichen Leben erzählt, sein Bruder, der Selbstmord gemacht hat, sein Opa, der mit den Nazis mitmarschiert ist, obwohl er eigentlich noch zu jung war, die haben den Pass gefälscht, damit er mitmarschieren konnte. Also solche Storys. Und mich hat das sehr mitgenommen, sehr beschäftigt. Ich habe gemerkt, Herr, da ist über diesem Land ist noch so eine Decke, erbarme dich. Okay? Das heißt, ich war abends spazieren, dort beim Olympiastadion in Helsinki, so eine Art Felsen, war dort spazieren, habe mit Gott geredet. Und ich weiß nicht, wer kennt es, dass wenn du so mit Gott im Gespräch bist, dass plötzlich so Gedanken da sind, Impulse da sind, dass plötzlich wie so eine Leitung da ist und du redest mit Gott von Mann zu Mann oder von Frau so zu Frau, du redest mit Gott einfach mit einem Freund. Kennt ihr das? Wie Gott mit Abraham geredet hat und auf einmal kam das über mich, wo ich gemerkt habe, Herr, dieses Volk, die Finnen, sie brauchen dich. Und dann war ich ganz mutig und kühn und habe etwas ausproklamiert. Ich habe gesagt, Herr, ich bete, dass dieses Olympiastadion gefüllt wird mit einer riesigen Evangelisation. Ich bete, dass in diesem Stadion Zeichen und Wunder passieren und dass die säkularen Medien kommen und es ausgestrahlt wird, dass ganz Finnland berührt wird, dass dieses Volk wirklich von dir berührt wird. Komm mit deiner Gegenwart in dieses Olympiastadion und füll das. Das war krass, das habe ich einfach so gebetet. Ich habe 3 Jahre später ungefähr, hatten wir in Berlin so eine Herrlichkeitskonferenz mit einem Gastsprecher und dann hat er erzählt, dass er ein bis zwei Jahre nach meinem Gebet in Helsinki war, im Olympiastadion, dass sie dort eine riesengroße Veranstaltung gemacht haben, wo Zeichen und Wunder passiert sind, wo die Zeitungen darüber berichtet haben und wo das Fernseher da war und darüber berichtet hat. Und mein Kind, ich blieb mit offenem Mund dastehen und gedacht, das gibt's ja nicht. Und es war wie Gott so vom Himmel her zuzwinkern und sagt, ja, hast doch dafür gebetet. Wisst ihr? So, das hat garantiert nicht nur mit mir alleine zu tun, aber ich glaube, Gott hat mir da was gezeigt. Gott wollte mir zeigen, dass da, wo wir mit ihm übereinstimmen, weil das war sein Wunsch, ich habe sein Herz gespürt, da, wo wir mit ihm übereinstimmen, passieren Dinge, die wir uns nicht träumen lassen können. Ist das cool? Hey, das ist eine Berufung, die wir haben. Petrus sagt, wir sind ein heiliges Priestertum, wir sind Könige und Priester. Könige regieren und Priester treten ein für Gott zu den Menschen und treten ein für die Menschen zu Gott hin. Das ist unsere Aufgabe und Bestimmung. Gott will uns gebrauchen. Gebet wirkt. Gebet wirkt. Und wenn manchmal so eine Gebetslast über dich kommt, nimm das nicht leichtfertig, sondern Gott wirkt. Wir haben von Christoph gehört letzte Woche ein Beispiel, dass er in Jerusalem war, dort beim Ölberg, und dass sie einen Impuls hatten zu beten gegen ein Erdbeben. Erdbeben, warum? Niemand wusste was davon, aber sie haben gebetet, weil ein Impuls da war. Und ein paar Stunden später gab es ein Erdbeben, aber es ist nicht viel passiert. Gott offenbart Dinge. Wir hatten vor 2 Jahren ungefähr eine Leiterklausur, wo Pastoren und Leiter aus Berlin und aus dem Umfeld, haben uns in Zagelsdorf getroffen, 2 Tage, und haben Dinge bewegt. Als Pastoren, als Leiter, Dinge bewegt, auch für uns als Nation. Was will Gott mit uns Deutschen tun? Was will Gott auch in der Politik tun? Wir haben Dinge bewegt, Dinge beschlossen und haben für Dinge gebetet. Wisst ihr was? In der Woche drauf stand in der Zeitung, dass Politiker genau diese Sachen gesagt haben öffentlich, wofür wir gebetet haben. Amen. Wisst ihr, wir kommen in eine Zeit, wo Gott uns ruft, nicht einfach so, sag ich mal, einfache Christen zu sein, die sagen, bitte Gott, bitte mach doch dieses, bitte, 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 sondern wir kommen in eine Zeit, wo Gott seine Gemeinde, die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde, so nennt er die Gemeinde, die Ekklesia, das ist die Versammlung der Heiligen. Ekklesia war früher ein Ort, wo sie Rat gemacht haben, kommt aus dem Griechischen, also wo sie zusammen eine Ratsversammlung waren. Wir sind eine Ratsversammlung Gottes. Wir haben Autorität. Wir sind eigentlich die Regierung sozusagen, nicht jetzt über Berlin, sondern darüber hinaus. Nicht im Rathaus sitzen wir, sondern wir sitzen hier in der Gegenwart Gottes. Und wo wir mit ihm zusammenkommen, wo wir mit ihm eins sind und hören, was er sagt und mit ihm übereinstimmen, werden gewaltige Dinge passieren. Amen. Das ist eine Berufung für dich als eine einzelne Person, aber für uns auch als gesamte Gemeinde. Und der Hintergrund möchte ich nochmal darauf eingehen. Wir haben von Christoph gehört letzte Woche, Psalm 115, Vers 16. Die Himmel sind die Himmel des Herrn. Die Erde hat den Menschenkindern gegeben. Das heißt, Gott regiert im Himmel und da geschieht sein Wille. Amen. Glaubt ihr, dass im Himmel geschieht Gottes Wille? Da, wo er regiert. Amen. Alle Engel dienen ihm. Und hier auf der Erde, wer regiert? Wir. Wir. Er hat uns Autorität gegeben. Jutta, du regierst. Er hat uns die Autorität gegeben. Zusammen mit ihm. Wir haben Autorität und wir sagen, was hier geschehen soll oder was nicht geschehen soll. Nicht Gott sagt es. Wir. Natürlich, Gott sagt uns, was sein Wille ist. Wir sind nicht losgelöst von ihm. Das müsst ihr verstehen. Wir sind verbunden mit ihm. Aber wir stimmen überein. Das heißt, das ist auch der Grund. Also Gott zeigt uns, was er tun will. Dafür müssen wir ihn kennen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Zeit nehmen mit ihm persönlich. Wir haben Zeit mit Gott, wir verbringen Zeit, lernen ihn kennen. Wie denkt er über soziale Ungerechtigkeit? Wie denkt er über Ausbeutung? Wie denkt er über dieses, über jenes? Wie denkt er über die Witwe, die ihre Kinder nicht durchbringen kann, weil sie nichts zu essen haben? Wie denkt er über dieses und jenes? Und wir lernen ihn kennen, sein Herz kennen. Und dann stimmen wir mit ihm überein und sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Das ist das Gebet, was Jesus uns beigebracht hat übrigens. Er hat gesagt, wenn ihr betet, betet so, Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, also sein Reich, da wo er regiert, es soll kommen. Es ist noch nicht ganz da, oder? Wir sehen noch vieles, was noch nicht ganz funktioniert, wie es sein sollte. Aber es soll kommen und dann heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unsere Aufgabe. Wir sagen, dein Reich, dein Wille soll geschehen hier. Und das passiert nicht einfach so, sondern es passiert da, wo wir ihn anbeten, wie wir gesungen haben. Wo wir ihn anbeten, kommt seine Gegenwart. Da, wo wir mit ihm übereinstimmen. Deswegen, wisst ihr, mir ist es so wichtig, das auch zu sagen, wir beten im Glauben. Gott zeigt uns etwas, was er tun will und wir glauben das. Und wenn wir es glauben, können wir es beten und wir brauchen nicht zu bitten im Sinne von bitte, bitte, Gott, könntest du bitte. Das brauchen wir nicht. Wir wissen doch, dass Gott uns das geben will, was wir brauchen. Und wir brauchen auch nicht zu plappern. In Matthäus heißt es, da sagt Jesus, Matthäus 6, ab Vers 6 bis 8, wenn wir beten, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, sie werden um ihres vielen Redens willen erhört werden. So seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Das heißt, wir sind eingeladen, mit Glauben zu kommen, zu hören, was er sagt und das auszubeten. 2. Korinther 4, Vers 13 sagt, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben wir auch und darum reden wir auch. Das heißt, wir haben von Gott Glauben bekommen, einen Geist, eine Atmosphäre des Glaubens, ist auch heute Morgen hier, eine Atmosphäre des Glaubens und darum plappern wir nicht, sondern weil wir diesen Glauben haben, reden wir, beten wir. Wir beten, weil wir glauben, weil wir wissen, dass Gottes Wille geschieht. Matthäus 18,18 hat Jesus gesagt, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Diese deutsche Übersetzung ist nicht ganz korrekt. Im Urtext heißt es eigentlich, Jesus sagt, das, was wir auf der Erde lösen, entspricht dem oder muss dem entsprechen, was im Himmel gelöst ist. Also lösen im Sinne von, ich setze es frei. Im Himmel ist die Heilung freigesetzt. Im Himmel steht sie da. Im Himmel ist sie nicht eingesperrt hinter verschlossener Tür, sondern die Tür ist offen. Ich kann zugreifen. Ich kann es auf der Erde freisetzen. Im Himmel ist Versorgung da. Wir können es freisetzen auf der Erde, weil im Himmel ist es da. Aber im Himmel sind auch Dinge eingeschlossen, eingesperrt, abgesperrt, weggesperrt, ins Gefängnis gepackt. Krankheit ist weggepackt. Tod ist weggepackt. Dinge, die schlecht sind, sind im Himmel nicht erlaubt, sind im Himmel weggepackt. Und wir haben Autorität, die Dinge, die im Himmel weggesperrt sind, auch auf der Erde wegzusperren, zu sagen, das soll hier nicht wirken. Wir sagen, hier an diesem Ort soll Streit und Eifersucht und Zank und Krankheit, all diese Dinge sollen hier, Spaltung, es soll hier nicht wirken. Warum? Weil es im Himmel nicht wirkt. So beten wir vom Himmel auf die Erde. Und jetzt wird es spannend. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich das Worship-Team schon nach vorne bitten, dass ihr euch schon langsam bereit macht. Wir wollen nämlich gleich in eine Zeit auch vom Gebet gehen. Wisst ihr, wenn wir einmal verstanden haben, wie wir mit Gott zusammen sind, wie wir beten, wie wir mit ihm verbunden sind, dann wird es spannend, weil dann kommen wir in eine Position, wo wir Weltgeschichte schreiben. Amen. Wer möchte Weltgeschichte schreiben? Das ist eine große Verantwortung. Aber wisst ihr, das Schöne ist, es sind ja nicht wir. Ich muss ja nicht überlegen, wie ich jetzt die Probleme dieser Welt löse, sondern ich komme einfach zu meinem Vater und verbringe Zeit mit ihm. Und dann zeigt er mir etwas, wie damals in Helsinki. Dann sagt er mir etwas, was er tun will. Und dann sage ich, ja, das ist gut. Herr, das soll geschehen. Ich sage, ja, das ist gut. Es soll geschehen, dass die Kinder in Berlin dich kennenlernen, die dich noch nicht kennen. Es ist gut, die Jugend in Berlin soll dich kennenlernen und darüber hinaus. Es ist gut, die Menschen, die ohne Gott leben, sollen Gott erfahren. Ich stimme mit ihm überein. Und ich möchte ein Beispiel noch sagen, und zwar, als wir jetzt in Südostasien waren, haben wir verschiedene Dienste besucht und unter anderem haben wir einen Ort besucht, das ist ein Gebetshaus und ein Zufluchtsort. Gott hat denen, die das gegründet haben, das ist eine Frau aus Singapur, eine Chinesin und ein Franzose aus dem Elsass, die haben dort ein Gebetshaus gegründet und Gott hat gesagt, es heißt Mitzpe Adonai. Mitzpe war ein Ort im alten Israel, wo Recht gesprochen wurde. Und Adonai heißt Herr. Also es ist ein Ort, wo Gott Recht sprechen will, ein Ort, wo Gott ist. Und dieses Gebetshaus ist nicht nur ein Zufluchtsort, sondern es ist eine Community, wo 20 bis 30 Menschen dort leben in 4 Häusern. Es sind Waisen, Witwen, Arme und Behinderte leben dort zusammen und werden von Gott versorgt. Wisst ihr, das Krasse ist, wir haben dieses Gebetshaus besucht und können gerne schon mal einen Teppich legen und sind in diese Atmosphäre reingekommen und es war wie hier, der Himmel war offen. Und in diesem Haus war es so, das Haus liegt in gerader Luftlinie zu einer alten Tempelanlage. Eine Tempelanlage aus dem 12. Jahrhundert, die UNESCO-Weltkulturerbe ist, die weltbekannt ist. Und in dieser Tempelanlage wurden andere Götter angebetet. Ein König im 12. Jahrhundert hat sich mal König der Könige dort nennen lassen. Das war nicht so gut. Dieses Land, in dem ich war, ging durch große, große Tragiken hindurch, unter anderem die Roten Khmer, das war Kambodscha, wo ich war. Und die haben über 2 Millionen Menschen umgebracht. Einfach, weil sie alle, die intelligent aussahen, wegtun wollten. Wenn du eine Brille getragen hast, haben sie gedacht, du bist intelligent und haben dich umgebracht. Sie haben die Menschen umgebracht, nicht mit Pistolenkugeln, weil sie die sparen wollten. Sie haben sie erschlagen. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Es ist ein Land, was so viel unter Not und Blut und weiter... Und ein Land, was jetzt unter großer Armut auch leidet. Und dieser Ort Da wohnen Menschen, die haben eigentlich nichts. Dieser Ort der Gegenwart ist so stark. Ich habe gemerkt, ich habe diese Perle im Feld gefunden. Äußerlich haben sie nichts, sie leben von Hand in den Mund, aber im Geist sind die so stark. Ich habe euch erzählt von dem Zeugnis, von dem Mann, der geheilt wurde. Und ihr leben dort Wunder über Wunder über Wunder. Dieser Ort, da leben, wie gesagt, Waisen, Obdachlose, Witwen, 20, 30 Leute. Am Anfang haben die 1000 Euro Pacht bezahlt und irgendwann hatten sie kein Geld mehr und haben den Eigentümer angerufen und gesagt, es tut uns leid, wir können nicht bezahlen. Also die Eigentümerin lebt in Frankreich, ist aber auch eine Kambodschanerin. Dann meint sie, kein Problem, ich schicke meine Tochter vorbei, die ist gerade im Land. Dann haben sie Angst gehabt, weil zu der Zeit hatten sie auch eine Bibelschule, Jungenschaftsschule, 30 Leute leben da und gedacht, was macht die jetzt, weil die ist kein Christ. Die Tochter kam, gibt ihnen einen Umschlag, da waren 10.000 Dollar drin. Das heißt, die Eigentümerin, die Tochter von der Eigentümerin selbst, hat quasi die Miete für 10 Monate übernommen. Nachdem diese 10 Monate rum waren, haben sie gesagt, ach, wir machen es billiger für euch. Und mittlerweile haben sie gesagt, ihr könnt kostenfrei hier wohnen, ihr braucht keine Pacht bezahlen, weil sie gesagt haben, ihr kümmert euch um die Armen, um die Witwen, um die Waisen, ihr nehmt unser Volk auf. Es sind keine Christen, aber sie sehen, sie kümmern sich. Sie haben gesagt, wir geben euch das, macht weiter, was ihr macht. Und es ist ein Ort, es ist eine Perle, die wir gefunden haben. Und wisst ihr, es ist bemerkenswert, dass das ein paar Kilometer in Luftlinie entfernt ist von dieser Tempelanlage. Gott macht dort was im Geist. Und ich habe so empfunden, dass ich das uns mitnehmen möchte. Wir sind von Gott auch strategisch gesetzt in der Hauptstadt. Wir sind von Gott strategisch gesetzt, dass wir hier einen Ort haben, der uns was kostet, ja. Dass wir hier einen Ort haben, wo wir Woche für Woche Gottes Gegenwart erleben. Das ist etwas, was Gott strategisch gesetzt hat. Es ist ein Ort, wo Gott uns einlädt. Und wisst ihr, es gab immer Orte von Gottes Gegenwart. Es gab den Tempel, es gab die Stiftshütte, wo Gottes Gegenwart war. Die Leviten haben dort Vollzeitdienst verrichtet. Und da gab es einzelne Leute wie eine Hanna, die gebetet hat und dann den Samuel bekommen hat, den Prophet, den Durchbruch gebracht hat. Oder die andere Hanna und der Simeon, die gebetet haben, dass Jesus geboren wurde. Es gab immer einzelne Menschen. Und ich empfinde, dass Gott uns einfach einlädt, uns zu positionieren. Und ich möchte hier zum Ende kommen und einen Übergang machen und dann in der Ministry-Zeit reinleiten. Ich könnte noch so viel erzählen, so viele Zeugnisse, aber wisst ihr, wir müssen es selber erleben und wir erleben das. Wir erleben das. Es ist ein heiliger Moment und Gott lädt uns ein. Lass uns doch mal aufstehen und dahin knien, wie auch immer. Und Herr, wir sagen danke, dass du uns rufst, ein Ort zu sein von deiner Gegenwart. Danke, dass du uns rufst, ein Ort zu sein, wo deine Herrlichkeit sich offenbart. Deine Herrlichkeit ist hier an diesem Ort. Wir werden es gleich nochmal singen. Deine Herrlichkeit ist hier an diesem Ort. Gott offenbart sich hier. Und wisst ihr, es ist nicht einfach, wir sind keine Zuschauer. Ich empfinde wirklich, wie Gott uns einlädt, uns zu positionieren. Wie Gott uns einlädt, dass wir selber diesen Ruf annehmen, dass wir selber ihn kennenlernen, mehr und mehr, dass wir diese Zeiten wirklich aussondern im Alltag, nicht mit Druck, aber aus einem Verlangen, weil es ist der Ort, wo er uns begegnen will. Und dass wir ihn kennenlernen, wie er ist. Und dass wir dann hören, was er tun will und mit ihm übereinstimmen. Ich empfinde, dass Gott uns hineinruft in eine neue Position von Verantwortung, auch im Geist. Eine neue Position, wo wir als Gemeinde, aber auch als Gebetshaus in unseren Gebetsschichten nicht einfach eine Liste runterbeten, sondern dass wir vor diesen Thron kommen und hören, was er sagt. Hören, was er sagt. Und dann mit ihm übereinstimmen. Das sind keine großen Worte. Das ist ein Hören, wie es im Himmel ist. Und dann es freisetzen, weil Gott braucht eine Gemeinde. Gott braucht Menschen, die Autorität haben auf der Erde. Das sind wir. Er braucht uns, dass wir Autorität, die wir haben, nutzen, um sein Reich auszubreiten. Lass uns dieses Lied nochmal singen. Deine Herrlichkeit ist hier an diesem Ort zu spüren.
Ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren.
Rapha, der Arzt, der Heiler, Elohim, Shaddai, das bist du, oh Gott, du bist hier. Yahweh, Ire, Adonai, du bist der Herr. Du offenbarst dich jetzt an diesem Ort, Herr. Du offenbarst dich hier im Mottowerk. Du offenbarst dich am Stream, du offenbarst dich im Azam. Yahweh, Rapha, du bist hier. Danke, dass du jetzt rumgehst und wirkst. Herr, wir sagen, wirke du, wirke du. Yes, danke Jesus. Alles Namen Gottes. Gott hat viele verschiedene Namen. Das sind Namen Gottes. Yahweh zum Beispiel heißt Gott der Arzt. Yahweh, Rapha, also Rapha, ja genau, Rapha, Yahweh, Rapha ist Gott der Halt. Shaddai, El Shaddai, er ist hier. Das sind verschiedene Namen Gottes, das, was er ist für uns. Und ich erinnere nochmal, Debbie hatte vorhin einen Eindruck gehabt und hat gesagt, wir sollen aufhören, Gott unsere Probleme zu sagen. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur unsere Probleme ihm sagen. Es ist kein Kummerkasten, sondern wir sollen anfangen, seinen Namen auszurufen. Wisst ihr, sein Name ist die Lösung. Er ist die Lösung. Wir hören auf, einfach Probleme ihm die Probleme zu sagen, Gott, bitte, bitte, mach was. Sondern wir kommen in eine Position, wo wir auf die Knie kommen vor ihm und erkennen, wer er ist. Unser Vater, der uns liebt, der für uns ist. Wir kommen in eine Position, wo wir ihn kennenlernen, wie er wirklich ist, wo wir anfangen können, seinen Namen auszurufen über die Probleme. Wir brauchen nicht mehr die Probleme ausrufen, sondern seinen Namen. Jesus ist der Name über jedem anderen Namen. Wir kommen in eine Position, und das ist das, was ich uns mitgeben möchte, was Gott uns mitgibt, dass wir in eine Position kommen, wo wir einfach seinen Namen ausrufen. Sein Name reicht. Sein Name sprengt die Ketten. Sein Name bringt Sieg. Es ist sein Name, wirklich, es ist sein Name, der Name über allen Namen. Gott, dein Name ist ja über allen Namen. Du bist Yahweh, du bist Rapha, du bist Elohim, du bist Shaddai. Du bist Adonai, der Herr, das bist du. Und wir sagen, wir rufen deinen Namen aus über unserem Land und Übernatürliches wird aktiviert. Wir haben vor 2 Wochen gehört von Jean-Luc, dass hier ein Ort ist, wo kreative Wunder gang und gäbe sind. Wir sind in dieser Zeit. Wir sind in dieser Zeit und ich rufe das aus. Und ich möchte einen Übergang machen, wo wir in eine Ministry-Zeit gehen, und zwar werden wir den Gottesdienst bald beenden. Das heißt, die, die gehen müssen, können gehen. Aber die, die Hunger haben, die sagen, doch, ich brauche noch was. Bleibt hier, wir wollen in eine Ministry-Zeit gehen. Ich habe empfunden, es sind drei Gruppen ganz besonders. Wenn du hier bist und wenn du Gott noch nicht kennst als deinen Vater, wenn du vielleicht irgendwo christlich geprägt bist oder was gehört hast vom Christentum oder einfach eingeladen wurdest, aber nicht diese persönliche Beziehung hast, nicht diese Beziehung, wo du sagst, Gott, Elohim ist mein Vater. Wenn du das noch nicht hast, dann ist heute der Tag, wo Jesus die Hand ausstreckt und sagt, komm, ich habe einen Weg frei gemacht zum Vater. Du darfst eintreten. Ist jemand da, der sagt, ich habe diese Beziehung zu Gott noch nicht. Ich habe nicht eine Beziehung zu Gott als meinen Vater. Ich habe Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen. Dann melde dich doch und sag, ich möchte heute zu dieser Familie gehören. Ist jemand da, der sagt, ich möchte diese Beziehung zu Gott haben. Ich möchte dazugehören. Ich möchte auch so ein König und Priester sein. Ist jemand da, dann melde dich. Oder auch am Livestream, wenn du das hörst. Ich sage, es ist eine Einladung da. Gott will nicht einfach alleine herrschen. Deswegen hat er uns eingeladen, mit ihm zu regieren. Er hat uns eingeladen, mit ihm zu partnern. Er hat uns eingeladen, zu seiner Familie zu gehören. Das ist der erste Schritt, dass du Jesus als deinen Herrn in dein Leben aufnimmst. Und dann gehörst du zu seiner Familie. Und dann bist du Königskind und kommst in diese Verantwortung mit Gott hinein. Das ist eine Gruppe. Eine zweite Gruppe ist Menschen, die zu Gott gehören, aber die vielleicht im Alltag, denen es schwerfällt, diese Zeit zu finden mit Gott. Diese Zeit, ich glaube, Gott will was wegbrechen. Er will wie so eine Quelle öffnen, wo es dir leicht fällt, wo es dich förmlich zieht auf deine Knie, morgens früh, wenn du wach wirst, oder abends, bevor du ins Bett gehst, eine Zeit, jeden Tag aufzusonnen, eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht für manche sogar mehr. Manche, die Zeit haben, Gott ruft euch, Zeit zu verbringen, wie die Hanna. Sie war 64 Jahre, wich sie nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Gebet und Flehen. Ich glaube, Gott setzt Berufungen frei. Und das ist die dritte Gruppe, für Leute im Gebet zu stehen, die er ruft ins Gebetshaus. Wir haben einige Gebetshausmissionare und ich glaube, Gott setzt in den kommenden Wochen und Monaten weitere Gebetsmissionare frei, die wirklich signifikante Zeiten, 20 Stunden pro Woche oder mehr im Gebetshaus verbringen. Gott setzt Finanzen frei dafür, Gott setzt Zeit frei dafür und ich möchte uns einladen, einfach nach vorne zu kommen und bitte auch das Gebetsteam auch schon nach vorne zu kommen, wenn du da bist und sagst, ich bin noch gar nicht so in dieser Position mit Jesus, dann sprich jemand von unseren Beten gleich an und sag, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen, dann beten wir mit dir und geben dir was mit. Wenn du da bist und sagst, oh, mir fällt es schwer, im Alltag diese Zeit zu finden, dann erwarte, wenn du hier vorne bist, dass heute Gott eine Quelle aufschließt Wir öffnen das gleich, dass es leicht sein wird, jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit auszusonnen. Und wenn du merkst es jetzt, da kommt ein Brennen auf dich, wenn du merkst, Gott sieht mich ins Gebetshaus, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, ich bin vielleicht noch mitten im Job, wie auch immer. Gott wird Wege frei machen und er wird wirklich 10, 20, 30 Leute in unserer Mitte rufen, auch nicht nur in Berlin, auch darüber hinaus, an anderen Orten in Deutschland. Gott setzt Menschen frei, Wächter, Anbeter, Fürbitter, die vor ihm sind, die Tag und Nacht wachen, 10, 20 Stunden pro Woche. Yes.